6 Wochen Römerbrief, 6 Wochen auch Kleingruppen, 6 Wochen auch Vertiefungsmaterial, das wir übrigens zu jeder Predigt, die wir hier halten, immer online haben, um persönlich nochmal tiefer zu gehen, nachzulesen oder auch eben um in der Kleingruppe damit was anzufangen. Erfahrungsgemäß bildet sich beim Stichwort Römerbrief ganz automatisch 2 Fraktionen. Die erste Gruppe seufzt innerlich. Ihr wisst, was auf euch zukommt. Lange verschachtelte Sätze, in denen Paulus ein Gedanke anfängt, 3 Nebensätze öffnet und am Ende weiß man immer so recht, was er eigentlich wollte. Ein Seufzer, der fast hörbar ist, in dieser leicht tiefer sitzenden Haltung und den verschränkten Armen und Gedanken, boah, das bedeutet Kopfarbeit. Oh nee. Die andere Fraktion rutscht schon begeistert unruhig auf dem Stuhl hin und her. Die werden am liebsten über den Lobpreis drüber gesprungen, verstehen eh nicht, wieso man ständig alles wiederholen muss im Worship und sind ganz aufgeregt unterwegs, hektisch auf der Suche nach einem Stift, drehen sie sich um, wo ist der Zettel und der Stift, wo ich vielleicht was Kluges aufschreiben kann, damit ich heute Mittag beim Mittagstisch nochmal eine Diskussion starten kann. Und ich schlage jetzt mal vor, wir zeigen jetzt einfach mal äußerlich, wie es uns innerlich geht. Wenn ihr zur ersten Gruppe gehört, dann verschränkt doch mal deine Arme und versinke etwas seufzend in deinem Stuhl. Oder wenn du sagst, nee, jetzt geht's rund, dreh dich doch gerne um und such den Stift. Lass uns das doch jetzt mal machen. Was ist innerlich in dir los? Zeig das mal äußerlich. Okay. Ich sehe, es gibt da offensichtlich auch eine dritte Gruppe, die überhaupt gar keinen Plan hat, was sie tun soll und nicht weiß, wie ihr geschieht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir uns schämen, äußerlich zu zeigen, was innerlich los ist. Das ist nämlich ein bekanntes menschliches Problem. Scham ist das starke, unangenehme Gefühl, das entsteht, wenn man nicht ganz sicher ist, ob das, was ich denke, fühle oder glaube, richtig ist. Und da wären wir schon mitten am Anfang des Römerbriefs angekommen. Klar, Paulus steigt mit einem klassischen einen Briefgruß an. Und dann kommt Römer 1, Vers 17. Und da gehen wir rein. Und da schreibt er, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Hammer-Einstieg. Fast so ein bisschen trotzig kommt er daher und sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Und jetzt die Frage, wie kommt man dahin, dass man so überzeugt das sagen kann? Wir kennen ja eher die anderen Sätze auch ziemlich gut, Momente, in denen wir innerlich eher zögern, wenn man in so einer Runde sitzt, wo Glaube nicht dazugehört oder wenn jemand mit spöttischem Ton fragt, was, du gehst in die Kirche? Was, du glaubst? Was, du gehst in die Brückengemeinde? Ja. Scham ist das unangenehme Gefühl, das sich einstellt, wenn wir uns unsicher sind, ob das richtig ist. Es hat viel mit Unsicherheit zu tun, Angst vor dem, was ein anderer sagen könnte. Und je weniger ich selbst überzeugt bin, dass das, was ich tue oder glaube, wirklich korrekt ist, desto schneller kommt die Scham. Ich will euch das mal ganz praktisch zeigen. Es hilft ja nichts, so viele Worte zu machen. Bei euch. Nein, Quatsch. Nein. Ich zeige euch mal ein Bild. Ich habe gestern diese Predigt hier vorbereitet. Und wenn ich Predigt vorbereite, sehe ich so aus. Also das bin ich. Samstagmorgen um 8 Uhr. Wer gedacht hat, dass ich sonderlich frisch aussehe oder frisch geschniegelt an meinem Schreibtisch gehe, muss ich enttäuschen. Ich komme direkt aus dem Bett. Ich laufe in den gammeligen Schlafklamotten mit nicht gewaschenen Zähnen zu meinem Schreibtisch hoch, kriege vielleicht gerade noch einen Kaffee aus der Maschine und hocke mich an meinen Schreibtisch. Und das Beste, gestern Morgen, ich stehe da wirklich da und stelle fest, sag mal, ich habe ja meine Jogginghose falsch rum an. Man sieht es hier an dem Bändel, der da hinten baumelt. Aus irgendeinem Grund habe ich es nicht geschafft. Es wirkt so ein bisschen, als hätte ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Aber ich habe mir lange überlegt, kann ich dieses Bild zeigen, euch allen und den Leuten im Livestream? Schäme ich mich dafür oder nicht? Und ich stehe heute hier wie Paulus. Ich bekenne mich offen und ohne mich zu schämen, so sehe ich aus, wenn ich Predigt schreibe. Und wisst ihr, warum ich das kann? Weil ich weiß und ich mir sicher bin, dass es okay ist, wenn man seine ganze Energie jetzt da reinsteckt, dass es okay ist, so auszusehen. Und ich bin mir sicher, dass die Hälfte von euch an einem Samstagmorgen auch nicht anders aussieht. Ich schäme mich nicht, weil ich sicher bin, es ist okay. Und es ist korrekt so. Und es darf so sein. Und das ist im Glauben nicht anders. Unsere innere Sicherheit hängt nicht davon ab, dass du deinen Zweifel möglichst gut unter Kontrolle hältst oder dich zusammenreißt, sondern sie wächst dort, wo wir uns im Wort Gottes verankern, wo wir Gottes Zusagen kennen, wo wir verstehen, warum wir glauben und erleben, dass dieser Glaube trägt. Und deshalb auch die Römerbriefreihe, deshalb auch Kleingruppen, um tiefer zu gehen. Das Ziel dieser 6 Wochen ist jetzt nicht, klüger zu werden, sondern sicherer und freier dann. Einen Glauben zu leben, der sich nicht verstecken muss und der sagen kann, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht. Und jetzt ist interessant, Paulus lässt keine einzige Sekunde vergehen, um jetzt direkt mit der Versicherung und der Begründung anzufangen. Er schreibt nämlich, ich schäme mich nicht, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, das ist ein wichtiges Wort, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. So startet Paulus so richtig inhaltlich rein in diesen Brief. Vor 500 Jahren liest ein junger, in sich noch nicht versicherter, beschämter Mönch in einem Kloster exakt diese beiden Verse im Römerbrief und kommt zu folgendem Schluss. Er sagt, ich hasse diese Worte. Ich hasse dieses Wort. Und welches Wort meint dieser junge Mönch ganz konkret? Er meint das Wort Gerechtigkeit. Dieses Wort hat diesen jungen Mönch völlig verunsichert. Und warum? Weil er Philosophie studiert hat. Und zwar von Aristoteles. Und für Aristoteles war Gerechtigkeit eine moralische Tugend. Also das bedeutet eine Eigenschaft, die man durch Übung, durch Disziplin und durch gutes Verhalten oder Gutmenschsein, wie wir heute sagen würden, erwirbt. Kurz gesagt, bei Aristoteles ist Gerechtsein etwas, das ich mache oder etwas tue. Und das frustriert diesen jungen Mönch so unglaublich, denn er merkt, ich kann diesen Maßstab Gottes nicht gerecht werden. Ich kenne die 10 Gebote, ich bete, ich faste, ich beichte und trotzdem bleibt dieses nagende Gefühl, ich genüge nicht. Ich genüge nicht. Und jetzt liest dieser junge Mönch auch noch Römer 1, Vers 17 und da steht im Evangelium, ja eigentlich der guten Botschaft, der warmen, der kuscheligen Botschaft, ja, da liest er jetzt, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar. Und ihm läuft es kalten Rücken runter und er denkt sich, also nicht nur die Gebote, sondern auch im Evangelium. Na super, jetzt kommt zum Gesetz des Moses auch noch das Evangelium quasi obendrauf. Jetzt kommt Jesus, wo man denkt, jetzt wird alles gut. Nein, der bringt jetzt quasi nur eins, nämlich die Bergpredigt. Noch höhere Ansprüche, noch mehr Vollkommenheit. Und die Frage im Raum, wie soll das gehen? Wie soll ich das schaffen? Und dann schreibt dieser Junge oder dieser Mönch schreibt an seinem Lebensende, wie es ihm als junger Mönch ging. Und es ist Martin Luther, dieser junge Mönch. Er schreibt, ich hasste dieses Wort Gerechtigkeit Gottes. Ich konnte den Gerechten, den Sünder strafenden Gott nicht lieben. Im Gegenteil, jetzt kommt's, ich hasste ihn sogar. Wenn ich auch als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder und mein Gewissen quälte mich sehr. So wütete ich wild und mit verwirrtem Gewissen. Da ist diese Gerechtigkeit Gottes und die stellt sich vor diesen Luther auf wie ein für ihn, wie eine Wand, die ihn nicht zu Gott bringt, sondern die ihn von Gott abhält, die ihn von Gott verscheucht. Und jetzt wird aber genau diese Gerechtigkeit Gottes wird für Luther quasi sein Mount Everest, den er besteigt und bezwingt und damit eine Reformation auslöst. Die Reformation startet an diesen beiden Bibelversen. Weil dann kommt in seinen Kopf eine Wende, er macht eine Entdeckung. Ausgerechnet in den Psalmen liest er ständig Sätze wie, errette mich durch deine Gerechtigkeit. David schreibt das. Und Luther denkt sich, what? Wie kann das sein? Der David spricht völlig anders über Gottes Gerechtigkeit. Es ist ein ganz anderer Sound, ist ein ganz anderer Klang, der da kommt. Er schwärmt davon, er liebt sie, er hofft auf sie, er bittet Gott sogar, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Und Luther merkt, hey, was ist hier los? Wie kann jemand Gott bitten, ihn durch seine Gerechtigkeit zu retten, wenn doch gerade diese Gerechtigkeit das ist, was uns richtet? Das war für Luther völlig unlogisch. Er konnte Gott bisher nur als Gerechten denken, der Sünder eben bestraft. Aber hier betet jemand, der sich von dieser Gerechtigkeit Rettung verspricht. Und das bringt Luthers Kopf zum Platzen. Und er merkt, irgendwas stimmt an meinem Verständnis nicht. Ich habe was Grundlegendes, offensichtlich, trotz allem Studium, nicht verstanden. Und da fällt es ihm, durch Gott geschenkt, in den Kopf, ins Herz, wo immer auch hin, dass er plötzlich beim Lesen von Römer 1, Vers 17 feststellt, was, wenn die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt, nicht die ist, die Gott von uns fordert, sondern die ist, die Gott uns schenkt. Und diese Change im Kopf ändert alles. Und ich will euch mit hineinnehmen, warum das alles ändert. Das ändert auch in Luther völlig. Er schreibt dann an seinem Lebensende Folgendes. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren. Und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Also er erkannte sein Heil, dass er gerettet ist. Mit so großem Hass, wie ich zuvor das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit so großer Liebe hielt ich es jetzt, dieses Wort, als das Allerliebste hoch. So ist mir die Stelle in Römer in der Tat die Pforte des, ins Paradies gewesen. Jetzt ist spannend, warum ändert das jetzt alles? Was ist da passiert in dem Kopf von Luther? Und ich will mal kurz eine kleine Umfrage machen, wir sind ja ein bisschen aktiv miteinander unterwegs. Und zwar, ich zeige euch gleich zwei Optionen, eine auf der Seite und eine auf der Seite. Und ihr streckt einfach relativ spontan, ohne lang zu denken, mit eurer Hand entweder dort rüber oder in die andere Richtung. Jetzt machen wir es mal alle Hände nach oben. Genau. Super. Jetzt die Frage, wenn du Mist gebaut hast und du Sünde in deinem Leben erkennst, wer hat alles Sünde im Leben? Ah, gut, super. Hände oben lassen. Und vor Gott trittst und dann vor Gott kommst und um Sündenvergebung bittest, appellierst du dann eher an seine Barmherzigkeit, oh Gott, sei mir gnädig, oder sagst du, Gott, sei ein gerechter Gott, lass das über mich kommen, was gerecht ist. Wo geht die Hand hin? Wo appellierst du hin? Was betest du? Okay. Die meisten sind da drüben. Und das ist, ich darf die Hände runternehmen, vielen Dank, das ist auch relativ verständlich. Und wisst ihr, Luther hat das auch so gemacht. Seine ganzen ersten Lebensjahre hat er mit seinem sündhaften Wesen ist er zu Gott gekommen und hat an die Barmherzigkeit Gottes appelliert. Aber wisst ihr, wo er am Ende gelandet ist? An dem Satz, ich hasse Gott. Ich kann immer. Ich will das nicht mehr. Und dann liest er Römer 1, Vers 17 und wisst ihr was? Ab diesem Zeitpunkt, wohin Luther sich ab diesem Zeitpunkt wendet? An die Gerechtigkeit Gottes. An die Gerechtigkeit Gottes. Und ich lade uns heute ein, dass wir diesen Change mitmachen und vor allem auch verstehen. Wisst ihr, wenn ich in mein Herz schaue und dort die Sünde sehe, wenn ich manchmal meinen mangelnden Eifer für das Königreich Gottes sehe, wenn ich merke, dass die Liebe Gottes in mir nicht ein loderndes Feuer, sondern maximal ein Kerzchen ist, da kommt manchmal der Zweifel auf. Und ich frage mich ernsthaft, reicht die Barmherzigkeit Gottes wirklich? Also für mich, für euch schon, das ist mir schon klar, da reicht sie, aber reicht sie für mich? Reicht sie für mich? Und ich glaube, diese Frage bewegt unglaublich viele. Und ich glaube, der Grund dafür, dass wir daran so sehr zweifeln, ist, dass wir, wenn es um Liebe, Vergebung und Gnade geht, wenn es um dein Heil geht, wir mal uns an den barmherzigen Gott wenden. An seine Barmherzigkeit appellieren. Sagen, Herr, du bist doch so gnädig und du liebst uns doch. Du hast doch Mitleid mit mir, vergib mir doch. Keiner kommt ja auf die Idee zu sagen, du bist ein gerechter Gott, du hast die Sünde, lass die Gerechtigkeit über mich kommen. Beten wir ganz selten. Und ich lade dich heute ein, dich an die Gerechtigkeit Gottes, an den gerechten Gott zu hängen, weil das ein unglaublich befreiender und wunderschöner Ort ist. Was ist daran so schön? Ich habe schon mal das erzählt, dass ich immer wieder drüben im Kaufland bin und mir ein Cappuccino hole beim Knaier. Ich habe das Beispiel ja auch schon mal gemacht, weil mir das so geholfen hat, das zu verstehen. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich laufe Montag morgens rüber und hole mir wieder ein Cappuccino. Und ich stehe dort, die Frau kennt mich schon, und wir grüßen uns immer und sie weiß, was ich will. Ich muss gar nichts mehr sagen, ist total cool. Und sie macht schon den Cappuccino, stellt den hin und ich stehe da und sage, ah shit, nichts dabei, kein Geld. Und ich bin mir sicher, weil sie mich mag, glaube ich, ich krieg sie rum. Ich appelliere einfach in ihr großes Herz, an ihre Barmherzigkeit. Sag, hey, ich bin so oft hier, wir kennen uns doch. Und dann sagt sie, also komm denn mit, kein Problem. Am nächsten Dienstag laufe ich wieder hin. Weiß schon, shit, ich habe wieder nichts dabei. Und ich merke schon, wie es der Weg schon ein bisschen schwerer wird. Oh Mann, jetzt schon wieder hingehen und nach einem Cappuccino fragen, kein Geld zu haben. Aber ich probiere es nochmal, die mag mich ja. Und die hat so ein großes Herz. Dann laufe ich hin, die macht ihren Cappuccino, stellt ihn hin und sage, hey, ich bin wieder hier. Habe nichts dabei. Und ich bin mir sicher, ich krieg sie noch mal rum. Und dann sagt sie, also ehrlich, okay, aber das ist jetzt wirklich okay. Am Mittwoch laufe ich wieder rüber. Und jetzt frage ich dich, wie laufe ich darüber über den Parkplatz zum Kaufland? Mit gesenktem Kopf, voller Scham. Und ich weiß eins, ich werde es hassen, wieder vor dieser barmherzigen Frau zu stehen. Ich will dort nicht hin. Und doch stehe ich wieder da und muss dir sagen, ich habe nichts dabei. Und sie würde wahrscheinlich beim dritten Mal auch sagen, Bruder, ja, das ist genug. Andere Story. Am Montagmorgen geht irgendjemand anderes, nicht sie, nicht ich, sondern ein anderer, vielleicht einer von euch, dort rüber, legt 1.000 Euro auf den Tisch und sagt, ich habe gehört, da kommt regelmäßig so ein komischer Vogel vorbei. Wann immer der kommt, hier ist das Geld für seinen Cappuccino. Am Montag laufe ich da drüber mit denselben leeren Taschen und gehe zu der Frau und sage, ich bin hier, hab nichts dabei. Sie hat den schon gemacht und fragt nur noch, mit Kaba drauf oder ohne? Und stellt ihn hin. Am Dienstag komme ich wieder und am Mittwoch wieder mit leeren Taschen. Aber wie laufe ich zum Kaufland rüber? Aufrecht, ohne Scham, selbstbewusst in Anführungszeichen, trete ich vor sie und sage, wo ist mein Cappuccino? Wisst ihr, beim ersten Mal habe ich an die Barmherzigkeit dieser Frau appelliert. Und das geht eine lange Zeit gut, wirklich. Aber es nimmt ein Ende. Es nimmt ein Ende. Beim zweiten Mal habe ich an ihre Gerechtigkeit appelliert und gesagt, es ist bezahlt. Sie muss mir den Cappuccino geben. Die hat praktisch keine andere Wahl, weil es wurde bezahlt. Wenn wir an die barmherzige Seite Gottes appellieren, dann ist es ganz menschlich, dass wir irgendwann anfangen zu glauben, dass es nicht mehr reicht. Und wir werden es hassen. Jedes Mal mit dem gleichen Mist, mit dem gleichen Dreck vor ihn zu treten. Und wir werden uns von ihm entfernen und nicht ihm nahen. Aber wir können lernen, an seine Gerechtigkeit zu appellieren. Denn Jesus Christus hat am Kreuz voll bezahlt. Und wir können zu ihm laufen, nicht selbstbewusst. Es geht nicht um uns, wir haben das nicht gemacht. Aber Christus bewusst, aufrecht zu ihm hinzugehen. Darum hat Jesus am Kreuz auch gerufen, es ist vollbracht. Das ist das griechische Wort tetelestai. Das heißt übersetzt nichts anderes wie, also wirklich der Cash ist auf dem Tisch, es ist bezahlt. Das ist das griechische Wort dafür. Und in Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und barmherzig, dass er unsere Sünden vergibt. Nein, lesen wir nicht dort. Wir lesen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Wisst ihr, wie Luther das Herz des Evangeliums entdeckt hat? Wie er dem nahe gekommen ist? Nicht, dass er den barmherzigen Gott noch größer gewonnen hat, sondern indem er die Gerechtigkeit Gottes kennengelernt hat. Gott rückt keinen einzigen Zentimeter ab von seinen Geboten. Gott gibt keinen einzigen Millimeter Preis dem Bösen dieser Welt. Sein heiliger Zorn bricht aus. Wenn du dein Leben zerstörst oder das Leben eines anderen wegen deines Egoismus, wegen deines Neids, wegen deiner Gier, es bricht aus. Er ist gerecht, er bleibt gerecht und er rückt keinen Millimeter davon ab. Aber diese Gerechtigkeit Gottes trifft Jesus Christus am Kreuz. Und mit derselben Klarheit, und mit derselben Schärfe, und mit derselben Selbstverständlichkeit, wie er diese Gerechtigkeit aufrechterhält, ruft er aus, hey, mein Sohn hat bezahlt für dich. Ich vergebe dir. Ich will und ich muss dir vergeben, denn es ist bezahlt. Es ist gerecht. Und jetzt kannst du zu Recht fragen, wenn das so ist, wenn Gott mir, ich formuliere das mal krass, vergeben muss, weil Jesus Christus es am Kreuz getan hat, dann ist zu Recht die Frage im Raum, ja was, wenn die Gnade so groß ist, muss ich dann tun, um sie zu empfangen? Und diese Frage geht durch die komplette Kirchengeschichte einmal querbeet durch. Und diese Frage hat immer zwei Extreme aufgerufen. Die eine Extreme war, du musst gar nichts mehr machen. So eine Art Universalismus. Irgendwann wird die Gnade Gottes jeden so überwältigen, dass die gar nicht anders können, als sich irgendwie dem Herrn anzuschließen. Also so eine Art, die können nicht widerstehen. Das ist ein Extrem, du musst gar nichts machen, das läuft schon. Die andere Extreme haben aufgerufen, du musst ganz viel machen. Trotzdem noch gucken, immer noch was dafür tun. Oder wenigstens das Ja, das du Gott gegeben hast. Ja, wenigstens das ernst meinen, wenn schon dein Leben nicht klappt. Und diese beiden Extreme sind ausgerufen und beides sind nicht richtig, sind auch nicht falsch, aber sie sind nicht richtig. Das eine verneint die Freiheit des Menschen. Das ist keine Beziehung, die entsteht, wenn du gezwungen bist, ihr zu folgen. Und das andere verneint die Größe Gottes, weil der Mensch es doch ist, der es zum Schluss selber macht und selber erzwingt und selber hat. Jetzt ist spannend, was ist dann? Was ist unser Job? Und jetzt musst du eine Sache wissen. Jede Wahrheit, und das ist in der Politik so, das ist in der Gesellschaft, das ist überall, jede Wahrheit wird immer umzingelt von zwei Extremen, die falsch sind. Und jetzt dich auf eine der beiden Seiten zu werfen, das sage ich ganz ehrlich, bringt dich der Wahrheit, die dich frei macht, keinen Millimeter näher. Es ist viel einfacher. Es ist viel einfacher, sich auf einen Pol zu werfen. Aber es bringt dich der Wahrheit nicht näher. Das Evangelium nämlich ist ein spannungsvolles, schönes, symphonisches Miteinander dieser sich eigentlich beiden ausschließenden Pole. Und wenn wir den Römerbrief jetzt lesen, werden wir auch an diesen Punkt stoßen, dass wir diese Symphonie hören, diesen Klang hören. Und der ist nicht dort. Der ist nicht dort, sondern der ist da, in der Mitte. Die Wahrheit liegt in einem der Pole, nicht in einem der Pole, sondern in dem, was zwischen ihnen klingt. Und jetzt ist die Frage, was klingt denn da? Wie klingt denn das? Was da zum Klingen kommt oder was du dort hören solltest, ist nichts anderes als die Stimme von Jesus. Du kannst da viel Religiosität hören, du kannst da viel anderes Zeug hören. Was du hören solltest, ist die Stimme von Jesus. Jesus nämlich war radikal in seiner Gnade und hat gesagt, hier ist es. Er war aber genauso radikal, dass er Menschen in die Umkehr geführt hat. Am deutlichsten wird es bei der Ehebrecherin. Was hört die denn, als sie da im Staub liegt? Sie hört die Stimme von Jesus, die sagt, wo sind denn jetzt deine Ankläger? Auch ich verurteile dich nicht. Und keinen Satz später sagt Jesus, steh auf und sündige nicht mehr. Im einen und demselben Satz, weil es aus der Stimme, aus dem Mund von Jesus kommt. Zweitens, ist es eine Gnadenbotschaft? Ja. Ist es ein radikaler Aufruf, umzukehren? Ja. In Jesus ist das beides hier in glorreicher Weise miteinander verbunden. Die völlige freie Akzeptanz und gleichzeitig der Aufruf, sein Leben völlig radikal ihm hinzugeben. Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es eine einfache und wunderschöne Realität zu entdecken, von der die Bibel übrigens die ganze Zeit spricht. Das ist nämlich die Realität von der Beziehung zu Jesus. Und wenn du dich auf eine Seite wirfst, und ich weiß, dass viele die Tendenz dazu haben, sie müssen es einfach bis zum Schluss wissen, und dich auf die andere Seite wirfst, du wirst der Wahrheit nicht nahe kommen. Weißt du, es ist wie bei einer Gitarre, der Klang entsteht, der Schöne, weil sie gespannt ist. Weil sie gespannt ist, kommt es zum Klingen. Und diese Spannung auszuhalten, auch wenn man den Römerbrief liest, ist nicht so einfach, aber es ist wunderschön. Weil darin kommt die Stimme unseres Herrn Jesus Christus zu uns, die was Unglaubliches spricht. Ich kann es auch in einem anderen Beispiel machen. Ich bin verheiratet mit Hannah. Und jetzt frage ich euch, was kann ich tun, um sie, um ihre Liebe zu verdienen? Und zu Recht sagen wir, ja, gar nichts. Wenn sie nicht in mich verliebt ist und wenn sie mich nicht mag, dann kann ich ihr noch so viel Blumensträuße schenken, noch so oft den Abwasch machen, noch so oft auf die Kinder aufpassen, ihr ein Gedicht schreiben. Es würde nichts ändern. Ich kann mir ihre Liebe nicht verdienen. Du wirst die Gnade Gottes nie erkaufen können. Jetzt kommt aber die andere Frage. Weil Hannah mich liebt, heißt es dann, dass ich keine Verantwortung mehr habe für unsere Beziehung? Heißt es, egal was ich mit meiner Zeit mache, was ich für Dinge sage, wie ich rede, spielt keine Rolle mehr? Wir sagen natürlich nicht. Sondern wenn sie mich liebt, dann entsteht etwas anderes. Eine Beziehung lebt davon, dass ich gerade, weil ich geliebt bin, dann mit dieser Liebe kooperiere. Meine Gedanken drehen sich darum, hey, wie können wir unsere Beziehung wachsen lassen? Wie können wir auch noch in 10 Jahren miteinander lachen? Wie können wir unsere Kommunikation verändern? Wie können wir uns nah sein? Verdiene ich mir dadurch ihre Liebe? Nö. Und genauso ist es mit Gott auch. Wisst ihr, was Luther dort in seinem Turmzimmer entdeckt? Es passiert alles in dem Turm da oben. Die ganze Reformation bricht da los. Ist eine Erkenntnis, wirklich eine kluge Erkenntnis mit der Gerechtigkeit, haben wir verstanden. Bei ihm macht es richtig Klack, aber wisst ihr, was er wirklich trifft und wen er trifft, ist das Zentrum des Evangeliums, ist, er stößt plötzlich mit seiner Nasenspitze auf Jesus Christus und erkennt, wer dieser Jesus ist. Und ich wünsche uns alle diese Erkenntnis im Römerbrief, bei allem Wissen, bei allem Wunderbaren, was dieser Brief zu sagen hat, dass es darum geht, dass es in der Begegnung von Jesus passiert. Ihr könnt viele Stimmen hören. Viele haben da was zu sagen. Die, die das beides zusammenbringen, dieser eine Klang, das ist die Stimme von Jesus. Dort trifft es aufeinander. Und Luther hat das auch seinem Kumpel Melanchthon geschrieben. Und mit diesem Brief möchte ich enden, was er schreibt. Er schreibt an Melanchthon, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Das ist der gesenkte Kopf. Das ist die Scham. Das ist der Hass auf Gott. Ich will nicht schon wieder zu dir. Ich weiß, dass du lieb bist, aber ich will nicht. Und dann schreibt er weiter. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas am Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder den Fuß Christi. So wie die Sünderin. Und wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte an meinem Herrn fest. Und dann So stellt er sich das vor, spricht Christus zum Vater. Dieses Anhängsel, dieser Luther, muss auch noch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, aber Vater, er hängt sich an mich. Er ist in Beziehung mit mir. Was will's? Ich starb auch für ihn. Und jetzt kommt ein wunderbares Wort. Lass ihn schlupfen. Das soll mein Glaube sein. Amen.